Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Heute bei Echtgeld am letzten Tag im Mai war es die letzte Möglichkeit für uns, euch noch mit einer Feedback-Folge für den Mai 2024 zu versorgen. Wir hatten euch dazu aufgerufen, uns Unternehmen zuzurufen in der Bandbreite von 1 bis 10 Milliarden. Wollen wir mal so formulieren, ihr habt euch nicht besonders streng daran gehalten, wir dann auch nicht. Von daher haben wir auch zwei Unternehmen dabei, die im 20-Milliarden-Bereich unterwegs sind und ein Unternehmen, was im 120-Milliarden-Dollar-Bereich unterwegs ist. Welche 6 Unternehmen wir heute besprechen, erfahrt ihr in feinsäuberlicher Aufzählung nach dem Disclaimer zusammen mit Christian.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer. Und zum Start gehen wir in die Stadt, die fast in der ersten Fußball-Bundesliga gewesen wäre. Denn normalerweise reicht ja ein 3:0 Auswärtssieg im ersten Relegationsspiel. Aber die Düsseldorfer haben es dann doch noch, ja, man muss es so sagen, verkackt gegen Bochum. Anders als das Unternehmen, mit dem wir starten. Das hat nämlich gar nichts verkackt, sondern es hat ziemlich viel richtig gemacht und ist auch ein schönes Beispiel dafür, wie sich Traditionsunternehmen immer wieder neu erfinden. Gerresheimer Glas war mal einer der größten Hersteller von Bier- und Wasserflaschen. Mit Glas beschäftigen sie sich immer noch, aber dieses profane Geschäft, das haben sie längst verkauft, schon in den 1990ern. Das Glas haben sie auch gestrichen aus dem Namen. Sie heißen nur noch Gerresheimer und kümmern sich jetzt um Spezialglas und, wie sie es nennen, Primärverpackungen für Pharma und Kosmetika aus Glas und aus Kunststoff. Das können kleine Fläschchen und Tiegelchen sein, das können aber durchaus auch Hightech-Apparate sein, leider immer mit viel Wegwerfkrempel, zum Beispiel für die Semaglutid-Abnehmspritzen. Und da haben wir gleich einen Punkt der Equity-Story von Gerresheimer, der momentan vor allen Dingen bei den Analysten der Banken immer wieder zitiert wird, dass man doch mit Gerresheimer den Boom der Abnehmspritzen sozusagen über Bande spielen kann. Nach dem Motto, ne Novo Nordisk, ne Eli Lilly, die sind doch schon so teuer und mit einer Gerresheimer kriegt man diese Fantasie deutlich günstiger. Tobias, wie schätzt du das ein, was Analysten so an positiven Themen über diesen Wert aus Deutschland in den letzten Wochen kommentiert haben?
Also zunächst mal, dass es in der Tat sehr spannendes Unternehmen ist, was auch erkennbar an den Zahlen, die so aufgeliefert werden, viel A, richtig macht, B, viel Vertrauen ganz offensichtlich genießt, denn auch die Analystenschätzungen sind wirklich außerordentlich positiv, während fürs Jahr 23, also das Geschäftsjahr 23 endete im November, also es ist quasi noch gar nicht so, also es ist jetzt ein halbes Jahr her, während also im Geschäftsjahr 23 380 knapp erwirtschaftet werden konnten pro Aktie, sollen es in 24 dann schon 94 sein, in 25 637 und in 26, dann 7,62. Also wirklich ein sehr, sehr ordentlich starkes Wachstum, was in 25 dann auch nochmal und 26 über die 20%-Marke steigt. Das ist ja dann nicht so unbedingt normal. Das geht vor allen Dingen auch einher mit einem nicht wirklich so stark steigenden Umsatz. Also von daher wird hier von deutlich überproportionalen Effekten beim Gewinn ausgegangen. Und wenn man das dann so sieht, dann nimmt sich ein KGV, was im Moment eben bei einer 31 notiert, als gar nicht mehr so hoch aus. Denn sollte es Gerresheimer wirklich gelingen, diese Wachstumsprognosen, die da im Raum stehen, von 6,37 und 7,62, also sagen wir mal 57, das lässt sich im Kopf dann leichter rechnen, im Jahr 26 zu bestätigen und man sagt da mit einem gewissen Optimismus, na 20 ist da wahrscheinlich kein zu hohes KGV, dann wäre zumindest vor dem Hintergrund eine 150 Euro zu rechtfertigen, womit ich ganz aus Versehen, das war gar nicht der Vorsatz, auch die Analystenziele, die so gerade herumgeistern, wenn ich das jetzt richtig hier überblicke, alle toppe. Auch nach einer Übernahme, die gerade stattgefunden hat, vom Medikamentenverpacker Bormioli Pharma, ist es so, dass die Aktie zwar einen deutlichen Sprung gemacht hat, aber auch die Analystenziele angepasst wurden. Und hier ist es eben so, dass eine DZ-Bank 130 sagt, eine Hauck Aufhäuser 122, Deutsche ist auch bei 130, JP Morgan bei 126, UBS schießt quasi den Potenzialvogel ab mit 145, also bevor ich mich gerade ganz kurz dazu geäußert habe, und Berenberg ist bei 125. Also das liest sich alles positiv. Ich vermag jetzt erstmal so auf den ersten Blick gar nicht so richtig zu erkennen, warum das total von dieser Welt sein sollte. Wer trotz alledem ein Problem damit hat, so ein Unternehmen wie Gerresheimer mit einem, also auch wenn man dann mal ein paar Jahre zurückguckt, wo das Wachstum auch ein bisschen langsamer gelaufen ist und es auch mal einmal stagniert ist, wenn man sich diese Zahlen dann anguckt und wer da bei 31 einfach eine gewisse Skepsis entwickelt, das ist ja dann vollkommen in Ordnung, wenn man da nicht aufspringt. Ich würde die Aktie jetzt ganz persönlich auch nicht kaufen, aber ich kann zumindest der Story eine ganze Menge abgewinnen, die du erzählt hast. Ich scheine im Übernahmebereich aktiv zu sein. Das liest sich alles ganz gut, das sieht alles ganz gut aus. Also vor dem Hintergrund, ich finde das ist eine eigentlich richtig schöne Aktie in der Ad-hoc-Bewertung, vielleicht ein bisschen zu weit in der Potenzial, im Potenzial, was sie, wo sie hinwachsen kann, dann aber durchaus fair bewertet.
Dass ich das noch erleben darf, dass der Kollege Kramer beim 31er KGV nicht sofort wegläuft.
Ja, aber das kommt auch selten vor, Christian, wenn ich ganz kurz dazu noch was sagen darf.
Ja.
Das kommt nicht so oft vor, dass wir so eine Situation haben, dass wir einen 31er KGV haben und dann eben auch da ein dahinterliegendes 10%iges Umsatzwachstum pro Jahr, was erwartet wird, kombiniert mit einem 20%igen Gewinn pro Aktie, mit einer Gewinnsteigerung pro Aktie von 20%. Da fallen gewisse Wachstumswerte des Öfteren in diesen Sendungen dann leider Gottes auch von den Erwartungswerten geringer aus, geschweige denn, was dann in der Realität passiert. Und den Realitätstest, den können wir natürlich nicht vorwegnehmen. Also es sollte dann auch nur jemand kaufen, der dann wirklich auch den Optimismus mitbringt und sagt, boah, das, was die Analysten erwarten, da sollte man vielleicht auch noch eine, gerne auch die optimistisch geprägte Studie von der UBS vielleicht mal durchlesen. Das ist schon etwas, den Optimismus sollte man auch selber haben. Aber dann ist es ein, ja, gutes Unternehmen, was in einem Portfolio sicherlich seine Daseinsberechtigung hat.
Also ich sag mir ja immer, ne, wenn ich diese Fantasie der Abnehmspritzen im Depot haben will, dann kaufe ich mir doch einen der Semaglutid Präparathersteller.
Ich finde das auch eine ganz schlechte Begründung.
Also, es ist immer so dieses Thema, ja, so über Bande und dann wird da so eine Equity-Story drum gestrickt. Also über Bande, das funktioniert in den seltensten Fällen und wir haben ja im Fußball auch gelernt, sehr häufig ist der direkte Weg zum Tor das Bessere und hier würde ich auch den direkten Weg gehen und mir den Novo Nordisk ins Depot legen, wenn ich sie nicht schon hätte. Deswegen kann ich dann auch auf eine Eli Lilly verzichten, selbst wenn das natürlich nicht dasselbe ist, sondern das sind ja auch unterschiedliche Präparate, unterschiedliche Studien, auch unterschiedliche Entwicklungsoptionen dann für beide Unternehmen. Aber auch bei Gerresheimer muss ich halt doch mal so ein bisschen Wasser ins Fläschchen füllen, insbesondere beim Blick in die Bilanz. Also die haben ja derzeit schon 1 Milliarde Schulden und den Kauf dieser von dir erwähnten italienischen Firma mit immerhin 800 Millionen Euro Umsatz, den werden sie auch nochmal schultern über Fremdkapital. Eine Kapitalerhöhung, die sie ja übrigens erst letztes Jahr platziert haben, 270 Millionen, haben sie jetzt fürs erste Mal ausgeschlossen, sondern sie wollen jetzt also mit einer Brückenfinanzierung arbeiten, da auch schnell dann tilgen. Das heißt also, großes Potenzial für Dividendensteigerungen kurzfristig sieht man da nicht, ist sicherlich keine Dividendenaktie. Und ansonsten darf man auch nicht vergessen, dass die Situation bei diesen medizinischen Verpackungen, insbesondere bei den Glasfläschchen, im Gesamtmarkt weiterhin schwach ist. Das haben wir ja auch der Warnung vom Wettbewerber Shotglass entnehmen können. Da gab es halt hohe Überkapazitäten aus der Corona-Zeit und erst so 2025 kann man da wieder zu deutlichem organischem Wachstum zurückkehren, wenn denn dann alles so funktioniert. Und man sollte auch einen Blick auf die Marge haben, denn die Operating Margin, die ist strukturell nicht gestiegen, trotz dieser ganzen Sonderkonjunktur. Die ist bei Schott übrigens auch höher. Schott wächst ein bisschen stärker, ist dementsprechend aber auch noch ein bisschen teurer bezahlt. Das wäre dann so die Alternative für denjenigen, der sich wirklich für Medizinverpackungen aus Spezialglas interessiert. Muss ich sagen, für mich ist es von der Story her ein bisschen weit hergeholt. Zahlen reizen mich jetzt auch nicht so. Insofern, wer es mag, gerne. Ich bleibe beim Primärprodukt, in dem Fall bei Novo Nordisk.
Und damit gehen wir dann auch weiter zu der zweiten Aktie, die von euch gewünscht wurde. Und wir gehen ja in die Berge sozusagen. Und zwar sowohl was den Titel der Aktie anbelangt, als auch was die Kursentwicklung anbelangt. Denn Iron Mountain hat sich seit 2020, wo es dann die logische Corona-Schwächephase gab und die Aktie unter $25 notierte, inzwischen mehr als berappelt und ist alleine vom Kurs her jenseits der $75-Marke angekommen, im Moment bei $80, bringt damit eine Marktkapitalisierung von 23,5 und ein Enterprise Value von knapp 39 Milliarden US-Dollar auf die Waage. Wesentlich freundlicher sieht das Ganze, und dafür die Podcast-Hörer auch ein paar Werte dazu genannt, aus der Grafik, für die es sich natürlich wie immer lohnt, rechts ranzufahren und sie sich runterzuladen. Da lohnt sich der Blick deswegen drauf, weil wir auch wieder ein Gross Total Return eine Gross Total Return Berechnung mit bei der Aktie drin haben, und die wäre eben Anfang 2020 auf unter 50, so eher in den Bereich von 40 US-Dollar ungefähr gefallen und ist jetzt bei wirklich atemberaubenden knapp 200 angekommen. Also da ist die Kombination Dividenden sofort reinvestiert. Ja, auf der totalen Ebene, aber schon ein wirklicher, ja, Brand und vor allen Dingen Performance und in letzter Konsequenz dann eben auch Gewichtungsbeschleuniger, weil sich auch mit steuerlichen Anrechnungen von Dividenden das Ganze nett entwickelt haben dürfte. Iron Mountain selber, vielleicht auch das mal, Christian, ist ja ganz spannend, sowohl von der Entwicklung, wie sie mal begonnen haben, nämlich wirklich in einem Berg begonnen zu haben, und zwar mit den Sachen, die man gar nicht so gerne hat, nämlich ja, Akten, die man nicht mehr braucht, die brachte man mal eben in den Berg und hat sie da dann eben gelagert. Und das ist immer noch, nicht mehr nur in Bergen, aber das Geschäftsprinzip oder das Geschäft, was Iron Mountain in Form eines REITs betreibt.
Ja, ja, der Hermann Knaust, Sohn deutscher Einwanderer, der hatte eigentlich eine Pilzfarm. Er hat damit gutes Geld gemacht, und auf dem Gelände, wo er diese Pilzfarm seit 1936 betrieben hatte, da war eben eine alte Eisenmine. Und nach dem Zweiten Weltkrieg und der allgegenwärtigen nuklearen Gefahr hat er sich dann 1951 überlegt, dass man diese Eisenmine ja dafür nutzen könnte, alles das, was möglicherweise von einem Atomschlag betroffen sein könnte, dort sicher unterzubringen, ne? Dokumente sicher aufzubewahren dort. Das war der Ursprung von Iron Mountain. Inzwischen ein Unternehmen, was eben dieses Information Management, die Speicherung, Aufbewahrung von Dokumenten und von Daten für sage und schreibe 90% aller Fortune 500 Unternehmen übernimmt. Also wirklich sehr, sehr tief verankert in der nicht nur amerikanischen, sondern globalen Wirtschaft. Die haben 240.000 Kunden in 60 Ländern. Und der Wachstumstreiber da ist einerseits logisch Digitalisierung. Deswegen investieren sie ja auch in Data Center und Hyperscalers. Aber der andere ist Regulierung. Denn es muss ja immer mehr Zeug unter immer gravierenderen Vorschriften aufbewahrt werden. Und genau dafür ist Iron Mountain ein Problemlöser. Und Unternehmen, die Probleme von Menschen oder von anderen Unternehmen lösen, die haben einen Wettbewerbsvorteil, wenn sie das denn effizient machen. Und das scheint Iron Mountain auf jeden Fall zu tun. Was sie auch ganz gut können, ist allerdings Financial Engineering. Deswegen haben sie sich auch 2016 entschlossen, wenn wir doch schon so ein schönes Geschäft haben, was ja irgendwie auch damit zu tun hat, dass wir Räumlichkeiten brauchen und die irgendwie zum Storage nutzen, haben sich gedacht, na, dann können wir das Ganze doch optimieren und werden ein REIT, ein Real Estate Investment Trust, sprechen damit bestimmte Anleger an, werden von der Steuer auf Unternehmensebene befreit, wenn wir denn unsere handelsrechtlichen Gewinne auskehren. Damit war der Dividendenwert Iron Mountain geboren. Und naja, also wer so 2016, 17, 18 die Aktie als Dividendenwert gekauft hat, damals mit Dividendenrenditen von 6% und mehr, ja, der hat inzwischen eben den Performance-Turbo beim Kurs eingelegt und dann auch diese Reinvestition dazu noch gesehen. Allerdings, was wir ja bei vielen REITs immer wieder beobachten, zum Financial Engineering gehört auch das Jonglieren mit der Bilanz und das Jonglieren mit den Kennzahlen. Und wenn man dann nicht nur auf die bunten Bildchen schaut bei Iron Mountain, sondern mal reinschaut, wie kommt denn dieser Adjusted FFO, also die Funds from Operations, zustande, die man da mit 1,2 Milliarden Dollar angibt für das vergangene Geschäftsjahr, ja, dann sieht man also eine ganze Kaskade von Bereinigungen, die dann losgeht bei einem Jahresüberschuss, bei einem Net Income von 187 Millionen. Daraus wird dann gemäß der Konvention der National Association of Real Estate Investment Trusts, NAREIT in den USA, der FFO berechnet. Das sind dann 517 Millionen Dollar, aber das war noch nicht alles. Dann berechnet man einen normalisierten FFO, wo zum Beispiel Restrukturierungsaufwendungen von 175 Millionen Dollar rausgerechnet werden, wo aktienbasierte Vergütungen, ganz so wie bei den Kunden aus der Hightech-Industrie, rausgerechnet werden. Und schwuppdiwupp ist man bei 892 Millionen und dann adjustiert man das nochmal zum AFFO und dann ist man bei 1,2 Milliarden. Und das ist jetzt keine Bilanzkosmetik, sind halt nur Themen, die vielfach bei Immobiliengesellschaften Sinn machen. Hier bei einer Gesellschaft, die 60% Storage Revenue hat, also Aufbewahrung ganz klassisch, aber immerhin 40% Dienstleistungsgeschäft, Service Revenue, ein bisschen gewöhnungsbedürftig und machen es auch schwierig, die Aktie zu bewerten. Genauso, wenn man jetzt wie bei einem klassischen Industrieunternehmen oder Dienstleistungsunternehmen mal auf den Gewinn je Aktie guckt, ne? Reported nach Bilanzierungsstandards sind 63 Cent je Aktie, adjustiert nach den Unternehmensvorgaben sind wir plötzlich bei 1,82. Tja, was willst du da am Ende dann glauben? Da findet jeder die Kennzahl, die er gerne möchte. Ich persönlich halte das Geschäft für großartig, aber auf dem Niveau, wie es sich inzwischen entwickelt hat, für so bewertet, dass derjenige, der das irgendwann mal als Dividendenwert gekauft hat, jetzt durchaus auch mal drüber nachdenken darf, diesen Windfall Profit von, was weiß ich, der Hälfte oder sogar zwei Dritteln einfach mal mitzunehmen, den Rest stehen zu lassen. Hier gilt meiner Ansicht nach die Devise: an Gewinnmitnahmen ist noch keiner gestorben, insbesondere weil die ja auch ganz ordentliche Schulden haben. Immerhin, das haben sie gut gemacht, bis 2027 keinerlei signifikante Fälligkeiten, aber jetzt so eine Quote von 5-mal EBITDA als Verschuldung und dann auch noch das EBITDA after leases, also das nochmal irgendwie adjustiert. Das ist halt etwas, wo wir bei einem normalen Dienstleistungsunternehmen schon sagen würden, ist ein bisschen viel.
Ja, das ist so. Und also auch wenn man sich dann eben die 2024er Guidance anguckt und dann auch die Bemerkung von Christian in den Hinterkopf behält, wie so ein AFFO, also die Adjusted Funds from Operation zustande kommen, dann dann fühlt man sich mit diesen 4,50 Dollar für 24 schon mal nicht so wohl. Und hinzu kommt dann eben noch was anderes. Die Aktie notiert im Moment eben bei einem Kurs von 80 Dollar. Das bedeutet nichts anderes, als dass das Kurs-AFFO-Verhältnis bei knapp 18 liegt. Das ist eine quasi FFO-Rendite von 5,6%. In einem Land, wo der Staat für eine 10-jährige Anleihe im Moment 4,5% zahlt, ist das bezogen auf die Adjustierungen und durchaus auch das Wachstum des Unternehmens berücksichtigend, aus meiner Sicht zu wenig. Das Minimum, was ich da eigentlich haben wollen würde, ist ein 2%iger Aufschlag gegenüber Staatsanleihen aus den USA. Dann komme ich auf einen Faktor von 15,4 und auf einen Kurs, der angemessen wäre, der maximal angemessen wäre aus meiner Sicht von 70 US-Dollar. Aber ehrlicherweise sage ich eigentlich, ich möchte eine wirklich deutliche Mehrrendite für unternehmerisches Risiko, was ich bei einem REIT ja trotzdem habe, bekommen. Und dann bin ich eben eher in meiner Herangehensweise auf dem Sektor der sicheren Erträge bei 8,5% Erwartungshaltung für einen fairen Preis. Also wir sind noch nicht bei sensationell günstig, sondern wir sind wirklich ein hervorragendes Unternehmen zu einem guten Preis. Und das wären eben 8,5% FFO-Rendite. Das wäre umgekehrt der 12-fache Faktor. Und das würde dann bedeuten 54 US-Dollar. Also da ist ein ganzes Stück Platz nach oben. Und hinzu kommt dann eben, dass ich gestern Abend, während ich das Fußballspiel gesehen habe, noch eine Mail von einem alten Bekannten bekommen habe, nämlich von Matthias Schrade. Und der hat eben für die D-Pharma ganz anderes Geschäftsfeld, um Gottes Willen, ganz andere Region, vollkommen klar. Aber der hat mal wieder gezeigt, oder mir mal wieder gezeigt, warum ich diese Art von IR-Arbeit so sehr schätze, weil er sehr, sehr klar kommuniziert, was jetzt gerade so an Umsatz, wie man in das Jahr gestartet ist und wie man vor allen Dingen auch in das Jahr 23 dann eben abgeschlossen hat. Und da werden ganz, ganz klare Zahlen reportet. Und die wichtigste Zahl ist aus meiner Sicht eben bei dieser Meldung der annualisierte FFO im Jahr 24 oder bis Ende 24, der soll auf 12 Millionen Euro steigen. Und wenn man dann sieht, dass diese 12 Millionen Euro, die Ende 24 erreicht sein sollen, 2,50 Euro entsprechen und diese Aktie bei etwa 25 Euro notiert, dann ist es für mich einfach so, wenn ich mir dann eine Iron Mountain mit ihren Präsentationen dann eben angucke und dann eben sehe, wie sie bestimmte Zahlen dann eben darstellen, dass ich mich dann einfach frage, wieso soll ich denn irgendwas in den USA kaufen mit irgendwelchen Bergen, was toll bezahlt wird, wo wirklich durch die Gegend adjustiert wird, wenn ich hier ein Unternehmen bekomme, wo ich seit Jahren das Gefühl habe, dass ich als Investor auch als Partner gesehen werde, wo ich wirklich vorbildlich aus meiner Sicht informiert werde. Das Einzige, woran ihr wirklich denken solltet, deswegen hier auch mal das Xetra-Orderbuch eingeblendet, ist, dass ihr natürlich sehr, sehr stark limitiert kaufen müsst in dem Moment, wo eure Ordergröße die 5.000 Euro übersteigt, ist zwingend ein Limit notwendig. Darunter ist der Spread eben auch schon ganz ordentlich, wenn man hier mal sieht, 25 Euro auf der Geldseite, 25,60 auf der Briefseite in Xetra. Das ist auch schon ein ganz ordentlicher Schnaps. Aber dennoch, ich kann hier ein Unternehmen kaufen. Nochmal, mir ist vollkommen klar, ganz anderer Markt, ganz andere Region und so weiter, aber mit dem ich mich sofort wohlfühle. Und wenn ich meine Gewichtung da nicht hätte, wäre es für mich nach dem gestrigen Tag, deswegen auch dieser kleine Exkurs auf die D-Pharma, gestern ein Kauf gewesen. Aber für die, die da noch nicht investiert sind, auch mal der deutliche Hinweis, geht da auf die Homepage, nutzt die Möglichkeit, euch in den IR-Verteiler eintragen zu lassen. Dann bekommt ihr diese Meldung regelmäßig und ich glaube, ihr werdet da relativ schnell euch auch als interessierter Investor oder eben als Aktionär wohlfühlen. Und vielleicht fließen ja einige der mitgenommenen Gewinne und damit wieder zurück zu Iron Mountain aus einem Iron Mountain-Verkauf, den der Christian in den Raum gestellt hat, auch in eine D-Pharma-Beteiligung. Es sei denn, ihr wollt Gabelstapler fahren.
Zeit für eine kurze Werbeunterbrechung. Heute präsentieren wir dir etwas, das ich selber mal als eigene Unternehmensidee hatte. Aber man kann ja nicht alles selber machen. Mit Wechselpilot kannst du sehr einfach, schnell und jedes Jahr wieder Geld, Zeit und Nerven sparen. Zum Beispiel, wenn du der Meinung bist, mein Strompreis ist zu hoch. Jedes Jahr übernimmt Wechselpilot für dich den Vergleich, den Wechsel und die Kommunikation in den besten Stromtarif. Besonders im Sommer sind die Tarife unschlagbar günstig. Wechselpilot zeigt dir auf wechselpilot.com/echtgeldtv drei Top-Tarife inklusive der Wechselpilot-Empfehlung. Du wählst dann dein bevorzugtes Angebot aus und erhältst mit dem Code echtgeld20 zusätzlich 20 Euro Cashback. Um den Rest kümmert sich Wechselpilot. Finde jetzt heraus, wie viel du sparen kannst auf wechselpilot.com/echtgeldtv.
Tja, also Gabelstapler fahren ist natürlich jetzt ein bisschen profan ausgedrückt, wenn wir über Jungheinrich sprechen. Also Gabelstapler machen die zwar, aber das sagen sie nicht mehr, sondern sie sind inzwischen einer der führenden Lösungsanbieter für Intralogistik. Also Lösungsanbieter hört sich ja immer besser an, als wenn man sagt, naja, wir verkaufen halt so Zeugs und am besten immer neues Zeugs. Das ist übrigens auch total wichtig für die, weil Lösungsanbieter klingt, als wenn sie ja das meiste an Umsatz machen mit irgendwelchen Wartungs- und Planungsverträgen. Nee, also von den 3,4 Milliarden Euro Umsatz, die in der Intralogistik-Sparte machen, dazu gibt es noch die Finanzdienstleistungssparte, kommen immerhin 60% rein aus dem Neugeschäft. Das heißt, Gabelstapler oder Flurförderfahrzeuge verkaufen, das ist natürlich heutzutage alles anderes Hightech als vor 30, 40 Jahren, aber trotzdem, Kundendienst sind nur in Anführungszeichen 25%. Sprich, die sind schon darauf angewiesen, dass Unternehmen, die Logistikkapazitäten haben, auch investieren wollen, um diese Kapazitäten effizienter zu machen. Und dafür hat Jungheinrich auf jeden Fall führende Lösungen. Man ist in dem Markt für Intralogistik weltweit die Nummer 3 hinter Toyota Material Handling und auch wieder Wettbewerber aus Deutschland, KION. Und damit ist man eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt, auch wenn man das der Aktie seit einigen Jahren nicht mehr so richtig ansieht. Denn das war eine tolle Wachstumsstory so in den 10er-Jahren. Aber wir sind heute nach immensen Schwankungen letztendlich wieder auf demselben Niveau wie 2017. Dazwischen hat man die Aktie in der Corona-Krise mal für 10 gekriegt. Man hat sie mal für fast 50 verkaufen können. Jetzt sind wir so in der Mitte bei 35. Aber ne, der absolute Kurs sagt natürlich nichts aus. Und deswegen rechnet Tobias bereits jetzt, wie denn das KGV ist.
Das Schöne ist ja, ich muss das ja gar nicht selber rechnen, sondern das wird mir ja von Guru Focus auch an der Stelle abgenommen. Und in der Übersicht könnt ihr schon sehen, also vor allen Dingen, so wenn ihr den dritten Block euch mal anguckt, wo das PE-Ratio, also das Kursgewinnverhältnis drin steht, dass die Aktie schon das eine oder andere an Bewertungshöhen und auch Tiefen in den letzten 15 Jahren hinter sich gebracht hat. Und im Moment ist es eigentlich eher so, dass sie im unteren Bereich dessen notiert, wo sie sich so aufhält. Also ich würde mal sagen, so im Mittel ist es so eine 15-16-fache Bezahlung des Gewinns. Im Jahr 21 war sie dann mal bei 22 angekommen, in Ende 20 war bei 25, aber das Jahr muss man ja auch mit dem einen oder anderen vorsichtigen Augenaufschlag sehen. Und jetzt ist, nachdem Ende 22 dann das KGV auch mal ganz kurz leicht die 10 unterschritten hat, im Moment eine 12,5 auf der Bewertungsuhr drauf. Und ganz grundsätzlich ist das, was Christian zum Unternehmen gesagt hat, also eine Nummer 3 mit einem stabilen Geschäft. Die Umsatzentwicklung sieht jetzt auch, finde ich, ja, wirklich konstruktiv aus. Mal so ein
das ist aber eine schöne Nichtsagen-Formulierung.
Genau, so ein Börsianer-Schlagwort zu benutzen.
Nee, das ist eigentlich Unternehmensprosa. Wenn man sagt, ja, wir haben eine konstruktive Umsatzentwicklung. Naja, also konstruktiv heißt ja nur, es wird was aufgebaut. Das sagt noch nichts darüber aus, ob es denn mehr oder weniger ist als im letzten Jahr. Und hier stellen wir ja fest, es wird weniger.
Ja, das ist eben so ein Ding, ne? Also, jetzt muss man, und da muss man jetzt mal, wenn man da mal in die Berichterstattung einsteigt, dann war es eben Ende März so, dass die Börsenzeitung einen wirklich richtig schönen positiven Artikel zum Jahr 23 geschrieben hat. Rekordwerte bei Umsätze, operatives Ergebnis und Auftragseingang erzielt und man erwartet für 24 weitere Zuwächse. Höchste Dividende der Firmengeschichte wird ausgeschüttet, trotz erschwerter gesamtwirtschaftlicher Bedingungen. Vielleicht war das auch schon eine Andeutung dafür, was nur 6 Wochen später dann auf einmal kam, als man auf einmal sich mit einer Meldung konfrontiert sah, wo die Börsenzeitung ganz anders klang, ja, weil nämlich Jungheinrich im ersten Quartal aufgrund gestiegener Personalkosten und Tarifeffekte, die waren 6 Wochen vorher wahrscheinlich noch nicht abzusehen, die Markterwartungen verfehlt und das operative Ergebnis, also schon was durchaus Relevantes, um immerhin 15,5% gesunken ist. So. Der Umsatz ist relativ stabil geblieben, also 1,3% minus finde ich jetzt nicht, also das passiert wahrscheinlich in dem Geschäft auch irgendwie mal so. So ein Geschäft muss auch in einer gewissen Form immer sicherlich atmen. Also von daher sollten wir da nicht die Maßstäbe ansetzen, die wir im Softwaregeschäft ansetzen, weil es nicht so locker planbar ist, weil die Lösungen, die man hier kauft, die kauft man eben nicht ständig, sondern da wird es saisonale Effekte geben. Aber diese 15,5% beim EBIT, die haben mich dann schon überrascht. Es wird zwar im weiteren Verlauf dann auch noch, oder es wurde im weiteren Verlauf ganz offensichtlich auch noch mitgeteilt, dass man an der Jahresprognose festhält und einen Umsatz von 5,3 bis 5,9 Milliarden Euro erwartet, was dann eben auch nichts anderes ist als eine leichte Steigerung oder auch eine leichte Absenkung. Auch das ist im Grunde genommen noch in Ordnung. Und ein EBIT weiterhin von 420 bis 470 Millionen Euro erwartet, was von der Bandbreite her ordentlich ist. Aber ich glaube, bei solchen Unternehmen, denen muss man auch genau diesen Spielraum da geben. Wo es mir persönlich ein bisschen schwerer fällt, dran zu glauben, ist aufgrund der Lesart dieses operativen Ergebnisses in Q1, fällt es mir persönlich schwer zu glauben, dass das schon alles war. Also, dass man damit schon wirklich auch eine gewisse Problematik, die ja durch gestiegene Personalkosten und Tarifeffekte ausgelöst worden ist, offenbar, dass ich nicht glaube, dass das Ende der Fahnenstange der schlechten Nachrichten ist. Und deswegen bin ich trotz eines tollen Unternehmens und einer günstig erscheinenden Bewertung nicht auf der Seite, wo ich sagen würde, also ja, da würde ich jetzt einsteigen, sondern was ich auf jeden Fall abwarten würde, sind die Halbjahreszahlen, die ja auch jetzt nicht mehr so weit vor uns liegen. Das sind jetzt nochmal 6 Wochen. Die sollte man sich aus meiner Sicht auf jeden Fall geben. Naja, es sind eher übrigens 8 Wochen bis 10 Wochen, weil die müssen ja auch noch ein bisschen Zeit zum Zusammenrechnen haben. Also ich würde die Aktie trotz der günstigen Bewertung im Moment definitiv nicht kaufen. Freue mich aber total über Argumente entweder im Kommentarbereich oder aus der Friedrichstraße.
Ja, ich sehe das genau wie du. Also das ist jetzt sicherlich kein teures Unternehmen. Es ist auf jeden Fall ein Unternehmen, das auch wieder ein Beispiel ist für Anpassungsfähigkeit. Unternehmen, das von einem strukturellen Trend partizipiert. Du kannst in der Logistik, unabhängig davon, ob wir jetzt über Kapazitätsaufstockungen reden, aber allein das, was an Lagern da ist, das kannst du halt nicht mehr führen mit irgendwie nur einem Luigi, der da auf einem 30 Jahre alten Gabelstapler umherfährt, sondern da wird neue Technologie einfach Einzug erhalten. Die Frage ist immer, wann. Wir haben ja in der Logistik während der Corona-Zeit erhebliche Aufstockungen gesehen, erhebliche Investitionen, wovon Jungheinrich partizipiert hat. Das hat sich ja bis in das Ergebnis des Jahres 2023 auch noch durchgezogen, was ja nicht umsonst Rekordzahlen waren. Und dass jetzt mal bei den Unternehmen, die eine entsprechende Logistikkapazität haben, gesagt wird, so, jetzt atmen wir erstmal aus und machen wir erstmal ein bisschen weniger Investitionen. Das ist verständlich. aber irgendwann wird das wieder hochgehen. Eine wirtschaftliche Belebung international würde denen sicherlich auch ganz gut reinpassen. Insofern ist es für mich auch keine Situation, wo man sagt, oh, da muss man jetzt aber was machen. Bei dem KGV, dazu kriegt man die Aktien lange nicht mehr. Ich denke, wir gucken mal, ob sie vielleicht in den Bereich von unter 30 hineinläuft in den nächsten Wochen. Und wenn das mit Meldungen geht, die nicht allzu miserabel sind, sondern wo vielleicht nochmal eine kleine Anpassung nach unten ist, die aber über 5 Jahre dann gar nicht so dramatisch ist und dann nur ein paar kurzfristige Akteure verstreckt, dann kann man meiner Ansicht nach da einen schönen Einstieg finden in ein Unternehmen, das nach wie vor familiengeführt ist. Die Stammaktien sind nämlich nicht börsennotiert, sondern die liegen bei der Gründerfamilie. Und die Vorzugsaktien sind das Einzige, was man machen kann. Aber wir hatten das letzte Woche schon bei Stroh. Normalerweise bin ich immer dafür, one share, one vote, keine Sonderkonstruktionen. Aber wenn wir es wirklich mit Unternehmen zu tun haben, die auch seit langer Zeit bewiesen haben, dass sie nicht in die eigenen Taschen der Mehrheitsaktionäre wirtschaften, sondern für alle Aktionäre Mehrwert schaffen, dann ist diese Konstruktion durchaus auch für einen Privatanleger zulässig und gut.
Und damit sind wir beim teuersten Unternehmen des heutigen Tages angekommen und teuer vor dem Hintergrund dessen, was das Unternehmen auf die Börsenwaage bringt. Stryker bringt da 127 Milliarden US-Dollar, ist mit dem Enterprise Value von 138,3 Milliarden im Moment bewertet. Und ja, die sind in einem Marktbereich tätig, in dem sie sehr, sehr viel abdecken, nämlich medizinische Geräte, Instrumente, Verbrauchsmaterialien und vor allen Dingen auch implantierbare Geräte. Das heißt eben auch Hüft- und Kniegelenksprothesen, die mit dabei sind, Endoskopiesysteme, OP-Ausrüstung. Aber Christian, du kommst ja eher aus dem medizinischen Bereich, auch ich, deswegen übernimm du da mal lieber. Da sind auch so profane Sachen dabei wie Krankenhausbetten und Verbrauchsmaterialien.
Ja, wenn ich jetzt sage, ich komme eher aus dem medizinischen Bereich, dann ist das so ein bisschen, als wenn die Annalena Baerbock sagt, ja, also ich komme eher aus dem Völkerrecht, du eher so von Schweinen und Hühnern, wie die das in dieser legendären Szene mit Robert Habeck mal erzählt hat. Also das geht nicht wieder weg. Ich komme aus Völkerrecht. Also ich sage das bewusst, eher so, nur weil ich aus einer Arztfamilie komme und schon ein paar Mal beim Arzt war.
Aber das fängt ja allein schon damit an, dass du die Begriffe immer besser aussprechen kannst.
Gut, ja, das liegt daran, weißt du, wenn du schon am Frühstückstisch als kleiner Junge mit Begriffen wie Herzinsuffizienz und linker Ventrikel und sowas konfrontiert wirst, dann ist das ganz normal. Aber du hast das Entscheidende erwähnt, also chirurgische und orthopädische Implantate sind ein ganz wichtiges Thema dabei. Dann gibt's einige Hightech-Instrumente, bildgebende Systeme und klar, also ähnlich wie du bei Jung Heinrich ja auch Regalsysteme finden. Es sei es auch nicht alles automatisiert und mit Elektromotörchen gibt es halt bei Stryker auch Verbrauchsmaterial und so Auflagen und sowas. Da ist auch nicht alles super Hightech. Aber es ist eben einer der großen, relativ breit nach Anwendungen diversifizierten Medizintechnikkonzerne der Welt. Bewusst also nicht ein Unternehmen, das jetzt ein so simples Geschäftsmodell hat wie Intuitive Surgical, die wir ja auch schon mehrfach in der Sendung hatten, die diesen Operationsroboter Da Vinci haben, der quasi so Operation as a Service dann bietet, nämlich mit Verbrauchsmaterialien, wo das eigentliche Geschäft drin liegt, die dann je nach Eingriff 500 oder auch mal 2.500 oder $5.000 kosten, sondern hier ist es halt die volle Breite. Implantate haben in den vergangenen Jahren logischerweise darunter gelitten, dass geplante Operationen aufgrund der Pandemie verschoben wurden. Dementsprechend haben wir hier ein bisschen eine umgekehrte Situation wie bei Gerresheimer oder Jung Heinrich. Da hatten wir in der Pandemie einen Nachfrageschub. Jetzt haben wir bei Stryker die Situation, dass da jetzt was nachgeholt wird. Dazu generell durch demografische Effekte sowieso ein leicht beschleunigtes Wachstum. Prognose wurde gerade angehoben. Ursprünglich wollten sie dieses Jahr beim Umsatz um 7,5 bis 9% wachsen. Jetzt sollen es 8,5 bis 9,5% werden. Das ist schon mal ein ganz gutes Signal, wenn man das früh im Jahr schon dann so absehen kann und sich damit auch raustraut. Damit liegt man auch über dem historischen Wachstum, etwa 8% in den letzten 20 Jahren per annum beim Umsatz, überproportional etwas mehr als 10% beim Ertrag. Und das Ganze übrigens wie auf Schienen. Also kannst du quasi wirklich so eine schöne Trendlinie anlegen, die wird ziemlich exakt getroffen.
Ich finde das gesamte Prognoseverfahren von denen sehr beeindruckend.
Ja, und das zeigt auch die besondere Qualität dieses Unternehmens, die wir hier haben, in der Diversifikation, in der Stabilität des Geschäfts. Das bezahlt man natürlich, deswegen ist es nicht nur teuer mit Blick auf die Marktkapitalisierung, mit Blick auf den absoluten Kurs, ja, $336, da gibt's Unternehmen, die haben vorher schon einen Dreisplitz gemacht, bevor es dahin geht, sondern klar, auch was das Gewinnmultiple angeht, sind wir hier irgendwo, selbst wenn wir die Indikation für dieses Jahr nehmen, so um die $12, also beim Faktor 28. Müssen wir aber auch sagen, im Branchenvergleich ist das jetzt nicht so überragend viel. Wenn du den MedTech ETF nimmst, also den iShares US Medical Devices, der ja auch in Deutschland als USITS-Produkt handelbar ist, auch bei Scalable, dann stellst du fest, Durchschnitts-KGV 26, bei allem, was ich immer mit diesem Durchschnitts-KGV an Problemen habe, das ist bekannt, aber zeigt, ne, also ist jetzt kein Ausreißer nach oben, eine Intuitive Surgical, muss ich sagen, ne, 64, ja, die zieht das mit nach oben, aber eine Boston Scientific ist auch beim 32er Multiple, und wenn du MedTech in hoher Skalierung eben günstig haben willst, so mit dem Kramer-KGV, ja, mit 15, ja, kannst du das haben. Aber dann hast du halt eine Medtronic, und die haben wir ja auch schon mal hier in der Sendung gehabt. Die haben halt das Problem, Supermarktposition, kriegen das aber an Power nicht auf die Straße. Sprich, es läuft nicht so wirklich.
Ja, aber bei Stryker läuft, und was ich eben sehr beeindruckend fand, als ich mir die Sachen durchgelesen habe, ist so auch diese Prognosefähigkeit, die man sich da offensichtlich zutraut, in der Tat. 8,5, 9,5 hatte Christian schon angesprochen. Aber dann eben auch diesen bereinigten Gewinn je Aktie auf $11,85 bis $12,05 zu prognostizieren, was immerhin auch nur eine Differenz von 2% beim Gewinn je Aktie bedeutet. Und das ist schon etwas. Und naja, es gibt halt noch etwas, was schon wirklich beeindruckend ist. Und das ist dann einfach mal der Blick in die Historie, der eben ja im Grunde genommen zeigt, dass es hier ein nahezu lückenloses Wachstum gibt. Auch hier hat das Jahr 2020 seine Spuren hinterlassen. Wenn man auf Zweijahresebene guckt, dann gibt es in den letzten Jahren eben nichts, wo nicht ein knapp zweistelliges Umsatzwachstum, das Minimum über zwei Jahre hinweg gewesen ist. Man ist bei der Marge im Grunde immer so relativ stabil im Bereich von 15%. Da gab es dann auch mal ein paar Schwächeperioden, die man dann relativ schnell wieder ausgeglichen hat. Aber bei 15% ist man dann auch wieder angekommen, liegt jetzt bei 16. Das aktuelle Status KGV, also wenn wir uns angucken, was ist in den letzten 12 Monaten an Gewinn je Aktie angefallen, $11 waren das, dann ist das ein Ist-KGV von 30. Und das ist ganz interessant auch deswegen, weil wir damit im Grunde genommen auch nochmal diesen Rückgriff auf die Gerresheimer machen können, wo wir eben dieses vorhin schon bezeichnete andere Wachstum haben. Denn um auch diese Zahlen mal zu nennen, die liegen nämlich auch hier in der Schätzung bis 26 vor. Und da ist es eben nicht mehr ganz ein 10-prozentiges Wachstum, was erwartet wird, sondern eher so im Bereich 6-7% pro Jahr. Und auch das Gewinn pro Aktienwachstum liegt eher so im Bereich um die und leicht unterhalb von 10% und soll dann im Jahr 2026 $14,80 betragen. So, also vor dem Hintergrund, dann ist die Aktie natürlich auch noch günstiger, und ganz offensichtlich hat sich Stryker in eine sehr, sehr positive Marktstellung in den USA hinein fabriziert, also mit den 3/4 des Umsatzes, den sie eben da machen. Also von daher ist es eben auch keine Aktie, wo man spontan Bauchschmerzen ob der Bewertung bekommen muss, aber sich eben einfach auch jetzt in einer Sendung, wo wir mit Gerresheimer eben auch einen Titel hatten, der auch hoch bewertet ist, aber dem stärkeres Potenzialwachstum zugetraut wird, auf Basis der Analysten eben auch die Frage stellen kann, nehme ich da nicht vielleicht mal was Kleineres rein? Hier hat man auf der anderen Seite eben auch den Vorteil, dass man einen wirklichen Klopper im Portfolio hat, der jenseits von 20 Milliarden Umsatz pro Jahr angekommen ist, der jenseits von 3 Milliarden Gewinn angekommen ist. Und vor dem Hintergrund jedem die Aktie, die er bevorzugt. Ich würde keine von beiden nehmen, aber ich fremde da auch so ein bisschen mit diesem Medizinbereich.
Ja, du weißt ja, ich mag solche Qualitätsaktien und ich mag es auch gerne groß. Und insofern wüsste ich jetzt überhaupt kein Argument, warum man eine Striker, wenn man sie im Portfolio hat, dort herausnehmen sollte. Das ist eine intakte Story. Und wenn man im Medizintechnikbereich etwas machen möchte und nicht gleich den ETF, der relativ klumpig ist, mit einem Sechstel Abbott da reinkaufen möchte, dann ist eine Striker meiner Ansicht nach ein sehr, sehr guter Kompromiss aus einerseits Qualität und Kontinuität auf der einen Seite, Wachstumsperspektive auf der anderen Seite. Die Wachstumsperspektive bei einer Intuitive Surgical ist natürlich ungleich größer, aber da ist halt auch der Vertriebserfolg der nächsten 5 Jahre jetzt schon volle Kanne in den Zahlen drin. Und jetzt kommen wir zu einer Aktie, bei der ich eigentlich wieder singen müsste. Ja, den schönen Matthias Reim-Song Sag mir warum. Warum sollte ich Aktionär der Vodafone Group werden oder bleiben? Also ich tue mich sehr, sehr schwer, bei diesem Unternehmen einen Ansatz auch nur zu finden, warum ich diese Aktie haben sollte. Sie ist nicht besonders günstig, sie hat keine besonders hohe Qualität, was jetzt bilanzielle Faktoren angeht, sie hat kein intaktes Momentum. Naja gut, sie hat Momentum in die falsche Richtung. Also Tobias, du bist ja jetzt der Kreativere von uns beiden, was Investment Cases angeht. Was könnte deiner Ansicht nach ein Argument sein, sich bei Vodafone zu engagieren, was ja vor 25 Jahren mal so der größte Mobilfunker der Welt war? Damals Mannesmann übernommen und so ein bisschen an das Habsburger Reich von Karl dem V. erinnert. Ne? Ein Reich, in dem die Sonne niemals untergeht, in Klammern, außer in der Bilanz.
Ja, also in der Tat ist es nicht so ganz einfach. Aber man könnte einfach sagen, häufig ist es ja so, dass wenn man eine Nummer 2 nimmt, die Nummer 2 eigentlich kreativer sein muss und ein höheres Maß an Ideen entwickeln könnte, die es dann dazu bringt, zu einer Nummer 1 zu werden. Das zeigt zumindest T-Mobile in den USA, wo man eben nicht die Nummer 1 ist, aber nicht die Nummer 1 bei Kunden bei Kunden ist, aber schon von der Wahrnehmung her die Nummer 1 ist, wenn man dann das Wachstum einfach mal mit rein nimmt und auch das Thema Netzabdeckung. Da ist eine T-Mobile sehr positiv gesehen und sorgt bei der Telekom eben auch dafür, dass man da einen zusätzlichen Wertbringer im Bestand hat. So, und jetzt könnte man ja auf die Idee kommen nach dem Motto, ist ja ganz praktisch, weil eine Vodafone, die ist ja in ihrem größten Markt in Deutschland auch die Nummer 2. Aber besonders kreativ nehme ich die jetzt nicht wahr. Um das mal vorsichtig zu sagen. Hinzu kommt auch noch, dass sie ja mit der Übernahme des Kabel Deutschlands Geschäft auch noch so einen Klotz am Bein haben, der im Moment gerade auch vor einigen Haustürherausforderungen ist, weil ja da ein paar Verträge zukünftig von den Mietern selber abgeschlossen werden können. Und das bei den Kabelbetreibern zu der einen oder anderen Zusatzschicht im Vertrieb führen wird. Und jetzt könnte man sagen, naja, okay, wo sind sie denn noch tätig? Und das ist beispielsweise das Vereinigte Königreich. Und da ist Vodafone eben hauptsächlich als Mobilfunkbetreiber aktiv. Und auch dort die Nummer zwei im Markt. Ich kann jetzt den Markt in Großbritannien nicht einschätzen, weiß nicht, wie da gegenüber der BT Group gearbeitet wird. Ich hab ja verschiedentliche Kontakte auch mit Vodafone in den letzten Jahren immer gehabt und also aufgrund dessen, dass man als Unternehmer regelmäßig dann angesprochen wird nach dem Motto, willst du nicht von der anderen Firma mit dem großen T zu uns wechseln? Und wie komme ich denn dazu, von einer Firma mit einem sehr sympathischen Anfangsbuchstaben zu wechseln zu einer Vodafone zu gehen? Und die Argumentation war A, nicht besonders überzeugend. Das Serviceversprechen klang relativ schwammig. Ich nutze es als Privater, wo ich bestimmte Unzulänglichkeiten immer wieder merke. Und bin eben auch nicht in irgendeiner Form hier so drauf, dass ich bezogen auf die Vergangenheitsentwicklung irgendwie was erkennen kann, wo es gut läuft. Denn wir haben ja hier auch mal, Christian, die Entwicklung gegenüber der Deutschen Telekom-Aktie dargestellt. Und da sieht man vor allen Dingen, ja, dass es so bis Mitte der 10er Jahre noch ganz gut lief, aber so seit 2018 im Grunde genommen sich so ein Vorzeichenwechsel da eingestellt hat. Die Telekom konnte sich in etwa verdoppeln und eine Vodafone in der Gesamtbetrachtung hat sich tendenziell halbiert und da weiß man eben nicht, ob dieser Trend vorbei ist.
Und das wohlgemerkt inklusive der reinvestierten Dividenden bei beiden Werten. Und gerade bei Vodafone haben die Dividenden ja lange Zeit diesen doch sehr maladen Kursverlauf aufgefangen und aufpoliert. Aber das ist vorbei. Also seit 2017 geht's da auch inklusive Dividenden drastisch runter. Und Vodafone ist wieder ein Beispiel dafür, wie schnell es gehen kann, so ein Konglomerat zusammenzukaufen, in aller Welt Firmen zu akkumulieren und wie mühsam das dann ist, wenn man da stückchenweise wieder zurückgehen will, das Ganze entwirren möchte. Die haben ja einen sogenannten Strategic Review laufen, ja, also einen Managementprozess, wo sie sich mal wieder auf ihre unternehmerischen Werte fokussieren wollen. Und sie haben dann so wahnsinnig kreative Sachen gemacht. Sie haben nämlich drei Säulen definiert, ja, Customer Simplicity und Growth. Das sind jetzt die Erkenntnisse, mit denen man den Laden wieder nach vorne bringen will. Also ich meine, das sind Binsen, ja, dass man sich um die Kunden mal wieder kümmert. Aha, hallo, die Deutsche Telekom ist ja auch da vor 15 Jahren gerade auf dem Heimatmarkt hier in Deutschland ziemlich schlecht dran gewesen. Aber sie haben es halt dann unter Tim Höttges rechtzeitig gemerkt. Growth, ja, ist das nächste Thema. Aber vor allem Simplicity, Vereinfachung dieser überkomplexen Struktur. Da waren ja auch viele Beteiligungen einfach erworben worden. Es war ja nicht immer komplett Übernahmen, Ausgründungen, dann Joint Ventures und so weiter. Und die sind im Wesentlichen damit beschäftigt, das alles aufzuräumen, und das bindet scheinbar so viel Kapazitäten, dass für das Management des operativen Geschäfts nicht allzu viel übrig bleibt. Und die Herausforderung da hast du ja schon erwähnt. Und sie kommen schrittchenweise da voran. Also Vodafone Italy geht jetzt für 8 Milliarden Euro an Swisscom, Vodafone Spain geht für 4,1 Milliarden Euro an Zegona. Und Vantage Towers, die Mobilfunkturmsparte, die ist ja schon weg an Private Equity. Das sind natürlich dann auch immer Transaktionen, die Bilanz reichlich verzerren, die es unglaublich schwer machen, zwischen diesen ganzen Sondereffekten nochmal das operative Geschäft zu erkennen, weil, das ist eigentlich alles Sondereffekt. Insofern, ich weiß wirklich nach wie vor nicht, wo hier der besondere Dreh rauskommen sollte. Wahrscheinlich wäre das Unternehmen am allerbesten dran, wenn es sich komplett in Ländergesellschaften aufspalten würde, wenn man am Ende eine Ländergesellschaft für UK verselbstständigen würde, wenn man Südafrika immerhin auch 12% vom Umsatz rausgeben würde und die 30% am Gesamtumsatz Deutschland, das wäre dann der Kern und dann hätte man irgendwie wieder eine schlagkräftige Einheit. Aber dorthin zu kommen, das braucht ziemlich lang Zeit, auch von diesen Schulden herunterzukommen. Cashflow ist ja nun auch nicht so großartig hoch. Die Dividende absorbiert den fast komplett. Wenn man auf deine beliebte KGV-Bewertung guckt, sieht man da nach vorne bei den Schätzungen immer noch eine 14, wobei immer die Frage ist, welche Sonderfaktoren sind da drin und welche sind nicht drin. Also eine Telekom ist auch nicht teurer. Das Einzige, was ich wirklich interessant finde bei Vodafone, obwohl der Laden doch reichlich desolat dasteht, ist, dass der Anleihemarkt relativ entspannt ist. Eine Vodafone-Anleihe, die 2030 fällig wird, rentiert in Euro mit 3,7. Eine Telekom-Anleihe bis 31 mit 3,2. Da hätte ich eigentlich anhand der fundamentalen Situation gedacht, na, da müsste ein größerer Unterschied sein, ist nicht, aber Gläubiger, die ja sehr genau hingucken und nicht so auf Story gucken, sondern vor allen Dingen darauf, wie stabil so ein Laden ist, die machen sich zumindest wohl keine Sorgen darum, dass Vodafone mit diesen Problemen nicht fertig wird. Aber wir als Aktionäre brauchen ja ein Geschäft, das prosperiert und das sehe ich nicht. Und auch das Zerfleddern, das Aufspalten ist halt etwas, was das Unternehmen eigentlich von innen machen muss. Denn von außen durch Private Equity, dafür ist es eigentlich noch immer eine Spur zu groß. Da kannst du nur Teile rausverkaufen.
Ja, und das, was eben dazu kommt, ist, also auch da wird die Vorstandsvorsitzende Margherita Della Valle zitiert mit noch anstehenden tiefgreifenden operativen Veränderungen in diesem Jahr, insbesondere auch zur Verbesserung der Performance in Deutschland, wo man das Jahr als Jahr des Übergangs bezeichnet, und das in einem Jahr zu sagen, wo man sich gerade von spanischen und italienischen Geschäftsbereichen getrennt hat, also eigentlich wirkt das ganze Unternehmen wie in einem Übergang. Und ja, wenn man sich dann die letzten
Jahre... Es ist Übergang, aber wohin geht's denn über?
Wohin geht's über und wie lange dauert der Übergang? Weil dass sowas in so einem Riesenunternehmen, also ich meine, über 30 Milliarden Euro an Umsatz, die muss man ja auch erstmal managen. Muss man, wenn man in die letzten Jahre reinguckt, ist da... seit 22 eine Stagnation und wenn man die Jahre davor nimmt, eben Rückgang, aber das liegt dann eben auch an bestimmten Trennungen, vollkommen klar. Also ich wüsste nicht, warum ich diesen Optimismus, den die Analysten zu haben scheinen, partiell zumindest, bei einem Aktienkurs von 87 Cent in Euros, eine Gewinnschätzung von 8 Cent und 10 Cent, was dann eben eine sehr, sehr günstige Bewertung zu sein scheint, warum man der besonders viel Vertrauen entgegenbringen sollte. Ich würde ganz gerne dieses Jahr oder auch die Jahre des Übergangs vom Vorstand ganz gerne als beendet erklärt wissen. Und dann kann man auf die Aktie gucken, dann hat man vielleicht auch das ein oder andere an Erfolgsquartal. Und dann wäre mir in der Tat auch lieber ein bisschen zu spät einzusteigen, als in einer Phase, wo im Übrigen auch die Analystenschätzungen durchaus wild hin und her pendeln. Ne? Also eine Goldman sagt 115 Pence, aktuell sind es 74. Eine Berenberg sagt, aus unserer Sicht sind es 78. Also das ist schon mal dann auch von der Spannbreite der Analystenschätzungen etwas, was nicht so oft vorkommt, dass die schon mal einigermaßen heftig auseinanderliegen. Und eine UBS liegt einfach mal dazwischen mit 100 Pence. Also das vielleicht auch noch zur Abrundung. Muss man nicht haben. Gibt's Interessanteres, gibt's Besseres. Und gibt ja auch in Deutschland ganz brauchbare Unternehmen.
Ja, und das Internet vergisst ja nichts, ja. Insofern habt ihr es jetzt mitbekommen, sowohl der Kollege Kramer als auch ich fragen uns, warum sollte man diese Aktie kaufen? Und wir können ja in einem Jahr mal drauf gucken oder vielleicht auch schon in einem halben Jahr. Und man kann es ja nie ausschließen. Vielleicht passiert ja das, was bei der letzten Aktie, die wir für heute uns vorgenommen haben, passiert ist. ist. Da waren wir, Tobias, auch sehr, sehr kritisch. Das ist noch nicht mal ein Jahr her. Im Oktober letzten Jahres haben wir beiden gesagt, also so wie dieses Unternehmen Porzellan am Kapitalmarkt zerhauen hat mit Gewinnwarnungen, mit milliardenschweren Abschreibungen wegen Qualitätsmängeln, mit der Notwendigkeit sogar Staatsbürgschaften zu beantragen, damit man die Aufträge, die man bekommen hat, abarbeiten kann. Also, naja, die werden nicht pleite gehen, aber bis da wieder Vertrauen aufgebaut ist, da braucht es Zeit und am besten ein neues Management.
Und will ich ganz kurz mal dazu und sagen, so, wir hatten ja auch gesagt, wir haben uns ja auch darüber aufgeregt, dass die Nichtpleite zwar wahrscheinlich ist wegen dieses berühmten Namensteils, auf den du jetzt gleich noch kommst, aber wir haben uns auch vor allen Dingen darüber aufgeregt, dass bei vorhandener Liquidität der Mutti der Staat da in irgendeiner Form als Kapitalgeber gefordert ist. Ich komme schon wieder in die Pöbelstimmung, in die ich im
Oktober. Ja, aber wir wollen ja jetzt nicht. Wir wollen jetzt mal nicht pöbeln, sondern wir wollen jetzt mal selbstkritisch sein und sagen, was bei Siemens Energy, denn um die geht es als Scalable Stock, als die Aktie, die in den letzten Wochen bei Scalable von euch am meisten verkauft wurde. Ja, was da abgegangen ist, hatten wir beide nicht einmal ansatzweise auf der Uhr und auch nicht für möglich gehalten und demzufolge völlig verpennt. Die Aktie war im Oktober zeitweise bei 7,50 Euro und selbst wer sie da nicht gegriffen hat, zu 10 und 12 Euro konnte man sie einige Wochen lang bekommen, auch noch bis zum Jahresanfang. Und inzwischen notiert Siemens Energy bei über 25, hat sich also allein in diesem Jahr, und da müssen wir gar nicht auf die Tiefskurse gucken, mehr als verdoppelt. Und da sieht man mit einer klaren Meinung, mit Pöbelei und allem erstmal doof aus.
Echt? Findest du das so? Ich nehme das, ich finde.
Finde ich schon. Also es muss ich einfach sagen, gerade weil es halt ein Thema ist, was zumindest ich persönlich viel auf der Uhr habe. Es geht um Energie, Energieversorgung, smarte Netze. Und also schon hätte ich nicht gedacht, dass die Börse so schnell all das abschüttelt, was da auch wirklich an Missmanagement gelaufen ist, an merkwürdiger Kommunikation, sondern einfach jetzt sagt, es ist auch jetzt weiterhin ja völlig egal, dass die bei Siemens Gamesa, bei dieser moribunden Windsparte, weiter Auftragsrückgänge hinnehmen müssen. Ne? Man guckt einfach nur auf die Wachstumsthemen, Grid Technologies, Transformation of Industry und ganz klar Gasturbinen, die Großprojekte. Da läuft es und dann ist bei Siemens Energy halt eben auch noch dieser sozusagen Windfall Profit dessen, was der große Wettbewerber auf der anderen Seite des Atlantiks macht. Denn General Electric, ja seit Ewigkeiten so der Erzrivale, Widerpart von Siemens, hat sich inzwischen aufgespalten. Das Energiegeschäft nennt sich GE Vernova, ist recht stark vergleichbar mit dem, was Siemens Energy so im Portfolio hat. Und diese Abspaltung ist nun mal ein brutaler Erfolg. Es war schon vor dem Spin-off hochgejubelt worden und jetzt Spin-off Anfang April zu 130, dann ging es mal kurz runter auf $120, inzwischen über $170. Und wir sehen hier 74 Milliarden Dollar Market Cap für $33 Milliarden Umsatz. Das ist eine ordentliche Bewertung für ein Unternehmen, was in den letzten 3 Jahren kein Geld verdient hat, was aber eins geschafft hat, ein Narrativ in die Köpfe der Börsianer zu hauen, nämlich, dass man für KI, für die Mobilitätswende, für die Energiewende die Dienstleistungen und die Produkte von GE Vernova braucht und dass sie deswegen das Energiewende- und Dekarbonisierungsinvestment sind. Und in dem Fahrwasser musste Siemens Energy eigentlich gar nichts tun, außer nicht querschießen. Und das haben sie immerhin geschafft.
Also jetzt, ich setze noch ein zweites Mal an. Ich finde nach wie vor nicht, dass wir uns da besonders ärgern sollten. Also ich sehe das zumindest nicht so. Wenn du das bei deiner bevorzugten Themen, nämlich Energie, so siehst, ja, dann sei es eben so. Aber wenn wir uns mal zurückerinnern, über was wir uns alles aufgeregt haben, da hat's das Unternehmen eigentlich für sich selber unmöglich gemacht, dass man da nachkauft, und was wir uns zumindest zugute halten können, das will ich an der Stelle auch mal sagen, wir haben ja zumindest dann diese Position auch, nachdem sie ihre Tiefs überwunden hatte. Ich habe gerade mal nachgeguckt, wir haben das am 24. November offensichtlich hier live gestellt. Da stand die Aktie so bei 12 Euro und da haben wir eben auch gesagt, wir behalten die jetzt mal, wir wollen da jetzt nicht rausgehen, weil da gerade ein bisschen die Kacke am Dampfen ist, aber wir waren schon auch einigermaßen stinkig. Und ich würde auch vor dem Hintergrund dessen, was da in dem Unternehmen damals abgelaufen ist, sagen, ich weiß gar nicht, ob ich die Aktie in dem Moment gekauft hätte, wenn ich ein paar andere Entwicklungen stärker gesehen hätte, weil ich noch so in der Stimmungslage war, dass ich das Governance-Verhalten von Siemens Energy in der Situation einfach als kompletten Dreck empfunden habe. Und das ist nicht so ganz eindeutig ist im Übrigen, wie man das Ganze zu sehen hat. Ich habe vorher heute ein bisschen in die Analystenschätzung stärker reingeguckt, macht auch deutlich, wenn man sich die Analystenschätzung anguckt, die vom 15.05. bis 21.05., also noch gar nicht großartig lange her und nach eben Verkündung der letzten Quartalszahlen so abgedatet wurden. Also die niedrigsten zwei, drei Schätzungen sind bei 13, 14 und 15 Euro als Kursziel von JP Morgan, UBS und Bernstein. Und die andere Seite, die optimistischere Seite, nehmen Goldman Sachs mit 32,70, ganz wichtig, ganz präzise, und Berenberg ein, die 33 schätzen. Und hier beide zu einem Buy-Urteil kommen, während DZ und Deutsche Bank bei 24 und 26 zwar auch partiell sagen Buy, aber sowas ist übrigens auch mal lustig. Eine Deutsche Bank sagt bei einem Kurs von im Moment, damals war der Kurs noch ein Tick niedriger, damals war er wahrscheinlich so bei 24, Kurs 26, okay, das kann man noch machen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde das alles, wie es gelaufen ist, erfreulich, dass sich die Aktie zumindest wieder erholt hat. Wir sind jetzt aber trotzdem immer noch 13%, 14% im Minus. Und haben sie ja auch deswegen damals drin behalten, weil wir gesagt haben, nach dem Motto, das sollte sich eigentlich in irgendeiner Form auch erholen. Das, was in der Tat so auch aus meiner Sicht nicht wirklich absehbar war die Geschwindigkeit, mit der das passiert ist. Also, dass das in einem halben Jahr geschieht, dass sich die Aktie da wieder zurückberappelt, das ist in der Tat latent überraschend.
Ja, auf jeden Fall. Und das, was du an Kurszielen da rausgegeben hast, na ja, also ich meine, wir können jetzt auch noch mal ein bisschen würfeln oder den Zufallsgenerator.
Das kann ich da gar nicht.
Mit 10 raus, da kommt was mit 10 raus und vielleicht kannst du auch 47 irgendwie begründen. Das ist ja das Schöne an diesen ganzen Verfahren. Musst halt nur irgendwie hinten am Terminal Value noch ein bisschen weiter was drehen. Fakt ist, dieses Jahr soll es 10-12% Umsatzwachstum geben. Darauf hat sich das Management im Rahmen des Quartalsbericht nochmal committed. Es soll, das ist ein wichtiges Thema, 1 Milliarde positiven Free Cashflow geben für ein Unternehmen, das mit 20 Milliarden bewertet wird. Ist das schon mal ganz ordentlich? Ja, und dann wird halt ein Ziel ausgegeben für die Marge vor Sondereffekten, die soll dann plus minus 1% sein. Ja, aber man weiß ja nicht, welche Sondereffekte da wieder reinhauen. Und um die Windsparte ist es sehr ruhig geworden. Das heißt nicht unbedingt, dass da jetzt keine Probleme mehr sind, sondern dass man nur keine neuen gefunden hat. Aber wenn man die alten gelöst hätte, hätte man das wahrscheinlich auch schon ganz laut rausposaunt. Bisweilen muss man einfach festhalten, Siemens Energy profitiert von der Story, den Narrativen, die GE Vernova in den Markt gegeben hat. Die sind ganz anders nochmal bewertet. Ich habe eben das gesagt, allein auf der Umsatzseite, wenn wir mal auf die Gewinnseite gucken, ja, also bislang haben sie noch keinen Gewinn gemacht. Und du hast ja letztens bei Gerresheimer, glaube ich, schon in das Jahr 2026 geguckt, hast dann irgendwie das schöne Wort Potenzialwachstum da drauf gesetzt. So, und dann gucken wir jetzt mal auf 26. Da findet man wenige Schätzungen, aber diejenigen, die da sind, gruppieren sich herum um $7. Ja, und selbst dann wäre das noch ein KGV Frau von 25, aber die Argumentation damit halte ich sowieso für reichlich übertrieben. Ich bleibe dabei, also für mich ist weder eine Siemens Energy noch eine GE Vernova mit dieser Komplexität und auch dieser Bewertung, diesem bislang fehlenden Qualitätsnachweis irgendwie ein Investment wert. Das ist nicht mein Beuteschema. Und das ist dieses ganze Thema Energie, Netzinfrastruktur, Ausbau der Kapazitäten in der Energieerzeugung auch als Qualitätsaktie gibt. Das haben wir ja vor 3 Jahren ungefähr hier in der Sendung schon gehabt, denn da hatte US-Präsident Biden gerade seine Build Back Better-Initiative gemacht. Und wir hatten, glaube ich, sogar 5B, nicht? Bidens Build Back Better Billions, und hatten uns einige Werte angeschaut, die davon profitieren könnten. Unter anderem Quanta Services. Und da sind wir dann wirklich bei einem klassischen Qualitätsunternehmen, auch wenn es ein Nischenplayer ist. Und der hat sich erfreulich entwickelt, hat man damals unter 100 bekommen, ist inzwischen Kurs auf $300, da fehlen nur noch $17, dann ist die Aktie da. Und das ist genau auch einer dieser Beifangthemen, die man dann eben doch drin hat. Es muss also nicht unbedingt Siemens Energy sein. Und bei manchen Themen, bei aller Selbstkritik, die ich zumindest zum Thema Siemens Energy habe, wollen wir dann auch darauf hinweisen, dass wir dieses Thema Energieversorgung sehr frühzeitig und mit nicht unbedingt alltäglichen Aktien hier im Video beziehungsweise im Podcast hatten.
So kann man das machen. Ich will noch zur Abrundung des Ganzen, weil du gerade von 2026er Zahlen gesprochen hast, aber eben nicht bei Siemens Energy, diese Zahlen nachtragen. Da ist die aktuelle Analystenschätzung oder eine konsolidierte Analystenschätzung für dann den Siemens-typischen September des Jahres 26 so, dass dort 1,80 Euro stehen. Also das ist schon mal ein sehr ordentlicher Optimismus. Dann wäre, also wenn das hinkommt, dann werden wir uns möglicherweise freuen, denn wir halten ja jetzt erstmal die Aktie weiter. Und das würde dann bedeuten, dass auf heutiger Basis das Kursgewinnverhältnis für 26, was im Moment eben erwartet wird, bei 14,4 ist. Also so gesehen auf Basis dieser Gewinnschätzung mit einem dann natürlich auch sehr, sehr starken Wachstum, was zu diesem Gewinn pro Aktie führt, wäre die Aktie quasi günstig bewertet. Aber wenn wir eins bei Siemens Energy haben, dann sind es diverse Gründe zur Skepsis. Und wenn ihr anderer Meinung dazu seid, dann sind wir da sehr gespannt drauf, das in den Kommentaren zu lesen. Gerne mehrzeilig, gerne mit entsprechend eurer Argumentation. Und wenn das nicht der Fall ist, dann freuen wir uns auf jeden Fall auf eure Likes und auf eure sonstigen Kommentierungen, beispielsweise auch in der von euch bevorzugten Podcast-App. Denn das war's für heute. Das war Echtgeld TV Feedback für den Mai 2024. Nächsten Monat ist ja auch noch Feedback-Monat, dann eben für den Juni. Mal sehen, was wir uns da einfallen lassen. Und bis es dann weitergeht, ja schon in einer Woche oder genauer gesagt schon in einer halben Woche, denn kommende Woche gibt's auch noch mal ein kleines Update zum Thema der vermögensverwaltenden GmbH. Sagen wir vor allen Dingen den Wunsch, den wir an euch immer wieder haben. Bleibt gesund, bleibt investiert und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei bei Echtgeld TV. Tschüss aus Berlin.